You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Herzlich willkommen zu den Korax Antifa News. Wir setzen uns heute erneut mit der neonazistischen Anschlagsserie in Neukölln auseinander. Außerdem blicken wir auf Debatten, die gerade in Leipzig über Gentrifizierung geführt werden und über zum Teil gewalttätige Aktionsformen gegen Gentrifizierung. Zwei Themen in dieser Ausgabe der Antifa News. Los geht's. Berlin gilt als eine weltoffene, multikulturelle Stadt. Eine Stadt mit migrantisch geprägten Vierteln, in denen auch die Kulturen der Welt zu Hause sind. Dass Berlin aber auch eine Stadt ist, in der neonazistische Gewalt eine nicht unerhebliche Rolle spielt, das kommt im üblichen Bild von Berlin nicht unbedingt vor. Sabine Seib von der Berliner Beratungsstelle Reach Out mit einer Korrektur.
Insgesamt in Berlin zählen wir allein für 2018 309 gewalttätige Angriffe und massive Bedrohungen. Und man muss das wirklich sagen, Berlin ist die Hauptstadt der rechten und rassistischen und antisemitischen Angriffe bundesweit.
In dieses andere Bild von Berlin reiht sich eine Serie von Anschlägen ein, die seit mehreren Jahren in Berlin-Neukölln stattfinden. Mitte dieses Jahres hat die mobile Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus eine Liste von verübten neonazistischen Anschlägen zusammengestellt. Seit 2016 wurden an 21 Tagen 55 Angriffe von Neonazis auf Antifaschisten gezählt. Bedrohungen durch Graffitis, Steinwürfe, Sachbeschädigungen werden dabei genannt. Es sollen 14 Autos angezündet und 2 Brandanschläge verübt worden sein. Betroffen von diesen Angriffen sind Personen, die sich antifaschistisch engagieren. In den Fokus der Angriffe gerieten auch Buchläden, die als alternativ oder links erkennbar sind. Von einer besonders schweren Brandstiftung war im Februar 2018 der Bezirkspolitiker Ferhat Kocak betroffen. Eine Anschlagsserie, die indessen nicht vom Himmel gefallen ist, sondern die eine Vorgeschichte hat.
Angriffe in Neukölln haben eine viel, viel längere Geschichte. Es gab in den frühen 2000ern schon Brandanschläge auf Einfamilienhäuser von Migrantinnen. Es gab, das gerät leider manchmal etwas in Vergessenheit, es gab 2 Morde. Der eine Mord 2012 an Burak Bektaş, der auf offener Straße erschossen wurde. 2 seiner Freunde wurden schwer verletzt. Bis heute ist nicht klar, wer das war. Ich gehe mittlerweile davon aus, dass es eigentlich überhaupt gar keinen anderen Hintergrund außer einen rassistischen haben könnte. Das war übrigens kurz nach der Selbstenttarnung des NSU. Es gab einen Mord an Luke Holland vor einer Kneipe, verübt von einem Typen, dessen Wohnung voll war mit NS-Devotionalien. Aber ein rechtes Motiv nicht erkannt wurde. Luke Holland wurde von diesem Mann erschossen, der sich zuvor darüber beschwerte, dass in dieser Kneipe hauptsächlich Englisch gesprochen wird. Es gab schon immer Bedrohungen im südlichen Neukölln, auch schon vor den 2000ern. Also es ist ein Bezirk, wo sehr viel passiert und der aber sehr lange nicht, also einfach zu wenig beachtet wurde in dem, was da passiert.
Die aktuelle Anschlagsserie in Berlin-Neukölln ist am vergangenen Montag im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses debattiert worden. Immerhin könnte man meinen, aber eigentlich ist dieser Vorgang ein schlechter Kompromiss. Ursprünglich hatte die Partei Die Linke einen Untersuchungsausschuss zu dieser Anschlagsserie gefordert. Und dafür gibt es gute Gründe. Denn 2 Hauptverdächtige sind eigentlich bekannt. Sie kommen aus dem Umfeld des ehemaligen nationalen Widerstands Berlin. Trotzdem gab es nach offizieller Auskunft bisher keine konkreten Ermittlungsergebnisse. Die Hauptverdächtigen sind aber auch nicht entlastet worden. Dass dies pikant ist, liegt auch daran, dass es im Zuge der Ermittlungen eine Reihe von Skandalen gegeben hat.
Alles das, was mittlerweile auf der Ebene der politisch Verantwortlichen gesprochen wird, wird nur deswegen gesprochen, weil es einen massiven Druck gibt von Seiten der, wie soll ich sagen, der Zivilgesellschaft, der Engagierten, nicht nur im Bezirk, sondern auch darüber hinaus, die sagen, sie wollen Aufklärung. Es gibt eine Gruppe von Engagierten, die nennen sich Basta, die stehen seit Mai jeden Donnerstagmorgen vom LKA und machen Kundgebungen und fordern Aufklärung. Was die da erleben müssen, ist zum Teil hanebüchend. Da kommt ein Beamter aus dem LKA-Gebäude heraus und sagt, irgendwie also den Arm zu heben zum Hitlergruß tut niemandem weh, oder der sowas sagt wie 99% aller Verfahren, die er auf dem Tisch hat, werden von Ausländern begangen und so weiter und so fort. Also schreckliches, rechtes, rassistisches Zeug. Die Leute haben versucht, den anzuzeigen. Dabei ist bisher nichts herausgekommen. Das wird einfach nicht ernst genommen. Also alles, was im Moment passiert, passiert auf Druck von außen. Wie man das einschätzen muss, naja, es gibt halt viele Ungereimtheiten. Was sollen wir davon halten, wenn sich ein LKA-Beamter in seiner sogenannten Freizeit in einer Kneipe mit einem der Hauptverdächtigen trifft und mit dem mit seinem Auto dann wegfährt? Das ist aufgedeckt worden von einem Journalisten hier in Berlin. Was sollen wir davon halten, wenn es klar ist, dass innerhalb des Berliner Polizeiapparates es Leute gibt, die die Adressen von Linken in der Riegerstraße weitergeben, die dann bedroht werden? Was sollen wir davon halten, wenn ein LKA-Beamter sich ins neue Jahr verabschiedet mit dem Kürzel 88, der ja steht für Heil Hitler, und mit Sprüchen wie haltet euch von Merkel und den Gutmenschen fern? Was sollen wir von all dem halten und was sollen wir davon halten, dass innerhalb des gleichen Polizeiapparates es keine Ermittlungserfolge für diese Anschlagsserie gibt? Und eigentlich alle wissen, wer es gewesen sein muss. Im Abgeordnetenhaus wurde zu Recht von einem der Abgeordneten gefragt, ob ausgeschlossen werden kann, dass einer der Hauptverdächtigen eine V-Person für die Polizei war oder vielleicht sogar immer noch ist. Es gibt sehr viele ungeklärte Fragen. Es gibt die Hauptforderung von Betroffenen nach einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss, um parlamentarisch aufzudecken, was eigentlich in diesem Polizeiapparat los ist und warum es keine Ermittlungserfolge gibt. Es gibt Vorkommnisse, dass einer der Betroffenen, nämlich Ferhat Kocak, dass es ganz offensichtlich gewesen sein muss, dass er ausgespäht wurde und es dann zwischen Verfassungsschutz und Landeskriminalamt Dinge gegeben hat, die bisher noch nicht ganz klar sind, weil mittlerweile kann man auch nicht mehr darauf vertrauen, was in einer Innenausschusssitzung von einem Leiter des Verfassungsschutzes oder von einem stellvertretenden Leiter des Landeskriminalamtes gesagt wird. Da muss man jetzt mal abwarten. Jedenfalls hätte eigentlich bekannt sein müssen, dass es genau um Ferhat Kocak ging, weil er auch schon zweimal vorher ausgespäht wurde, im Wissen des Verfassungsschutzes, so, und er trotzdem nicht gewarnt wurde davor, dass er ausgespäht wird von Seiten der Polizei. Gleichzeitig hat es aber gegen die Verdächtigen, die abgehört wurden, deren Telefone abgehört wurden, keine Gefährderansprachen gegeben. Das hat es auch nicht gegeben. Also weder die möglichen Opfer wurden informiert, noch die Täter wurden angesprochen. Da kann man sich viele Fragen stellen, warum das passiert und was eigentlich los ist mit den Berliner Ermittlungsbehörden. Man kann sich auch die Frage stellen, was eigentlich los ist innerhalb der Berliner Justiz. Von unserer Seite ist dieser LKA-Beamte, der sich getroffen hat mit einem der Hauptverdächtigen, Anzeige erstattet worden. Die Ermittlungen wurden natürlich, muss ich sagen, eingestellt. Offensichtlich war der Verdacht nicht groß genug für den zuständigen Richter. Und es bewegt sich einfach so wenig. Und gleichzeitig ist es so, dass die Betroffenen weiterhin natürlich auch in Angst leben, immer weiter engagiert sind, aber dennoch befürchten müssen, dass das, was ihnen bereits passiert ist, ihnen oder anderen in ihrem Umfeld jederzeit wieder passieren kann.
Die Berliner Grünen und SPD wollen statt eines Untersuchungsausschusses nun einen externen Ermittler beauftragen. Alle bisherigen Fälle sollen noch einmal überprüft werden. Am Ende landen sie aber doch wieder auf dem Tisch derjenigen Beamten, die bisher ermittelt haben. Statt konkret die Vorfälle auch innerhalb der Behörden mit dem nötigen Nachdruck aufzuklären, wird die Geschichte erneut auf die lange Bank geschoben. Bei all dem drängen sich bestimmte Erinnerungen geradezu auf.
Vieles erinnert an die Ermittlungen in Bezug auf den NSU, an die ganzen Vertuschungsversuche in Bezug auf den NSU. Und genau das ist auch so besorgniserregend, dass wir beobachten, dass bei einer Frage, was haben die Behörden gelernt oder verändert nach dem NSU, da müssen wir für Berlin leider sagen, am Beispiel Neukölln zeigt sich so deutlich und so erschreckend, dass sich nichts verändert hat.
In Leipzig hat ein Übergriff auf eine Immobilienentwicklerin für einigen Aufruhr gesorgt. Unbekannte waren am 4. November in ihre Wohnung eingedrungen und hatten sie durch Faustschläge leicht verletzt. Ein auf DE in die Media veröffentlichtes BekennerInnen-Schreiben beansprucht mit der Tat, gegen Verdrängung im Leipziger Stadtteil Konnewitz zu kämpfen. Die angegriffene Frau ist bei einem Unternehmen beschäftigt, das unter anderem in Konnewitz hochpreisige Neubauten vornimmt. Der Übergriff war nicht die erste Aktion, die sich gegen Verdrängung richtet. Juliane Nagel von der Linkspartei ist infolge des Übergriffs öffentlich attackiert worden.
Und es gab ja verschiedene Aktionen jetzt, es gab verschiedene Baggerbrände in der Stadt. Und das, was am letzten Wochenende passiert ist, ordnet sich da vielleicht so ein bisschen ein als so eine Spitze eines Eisbergs. So als, also ich meine schon, dass es eine Eskalation ist, so einen Akt zu vollziehen, also in eine Wohnung von einer Angestellten zu gehen und die auch zu schlagen, war das jetzt schon sozusagen ein krasser Einschnitt so in der oder ein krasser Ausschlag in der Eskalationsspirale.
Die politische Auseinandersetzung um die inzwischen schnell steigenden Preise für Wohnraum haben in Leipzig zu einer breiten politischen Protestbewegung geführt. In zahlreichen Stadtteilen gibt es Initiativen, die sich für bezahlbaren Wohnraum einsetzen. Doch das hat bislang nicht zu großen Veränderungen der Stadtpolitik geführt.
Die Stadt oder vielleicht auch das Land, die politisch Verantwortlichen, die demokratisch geführten Diskussionen, Proteste, Forderungen von Menschen, die in Konnewitz, aber auch in ganz Leipzig wohnen, nicht gehört haben. Also tatsächlich die sozialen Probleme, die damit markiert wurden, die Angst vor Verdrängung, vor Mietsteigerung, ist eigentlich im Wesentlichen ignoriert worden.
Umso heftiger sind die Reaktionen aus Teilen der Politik ausgefallen. Ein Mitglied der CDU hatte die linken Politikerin Juliane Nagel als geistige Brandstifterin bezeichnet. Ein Begriff, der bislang aus guten Gründen rechten PolitikerInnen vorbehalten ist, die gegen Minderheiten hetzen. Der SPD-Oberbürgermeister Burkhard Jung schloss sich daran an und warnte vor der Menschenverachtung der Linksextremen.
Aber trotzdem ist der öffentliche Diskurs ist hysterisch und geht an den eigentlichen Problemen, die auch markiert werden sollten, nämlich mietenpolitische Probleme, total vorbei.
Die Reaktion der Behörden bleibt aber nicht bei markigen Worten stehen. Das Landeskriminalamt Sachsen und die Staatsanwaltschaft haben eine Belohnung von insgesamt 100.000 Euro ausgesetzt. In Sachsen soll außerdem eine Soko Links gegründet werden. In ihr wollen Staatsanwaltschaft und Polizei künftig ihre Ermittlungen gegen linke Strukturen konzentrieren. Auch ein Strukturermittlungsverfahren wurde angekündigt. Das würde bedeuten, dass die linke Szene in Leipzig wieder von ausufernden Überwachungsmaßnahmen bedroht ist. Auch ein Einsatz von V-Leuten scheint in der aufgeheizten Stimmung möglich. Was aber letztendlich konkret umgesetzt wird, ist momentan unklar.
Die Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, das ist ja nicht besonders transparent und teilweise auch lächerlich. Also in einem Krisengipfel, der am letzten Freitag zwischen Innenminister und Oberbürgermeister der Stadt Leipzig stattfand, wurde über eine vermehrte Graffiti-Beseitigung gesprochen, wofür jetzt viel Geld zur Verfügung gestellt wird oder dass jetzt Müll besser entsorgt werden oder die Straßen entmüllt werden sollen. Das ist natürlich alles ein bisschen lächerlich und zeigt eigentlich, wie irreführend auch die Diskussion ist.
Über den Umgang mit dem Übergriff entwickelt sich gerade eine Debatte in der Leipziger Linken. Es haben sich bereits Gruppen von dem Übergriff distanziert. Aber die Frage nach der Beurteilung des Übergriffs wird überlagert von einer anderen Debatte. Ob es für linksradikale Gruppen überhaupt zielführend ist, sich öffentlich zu positionieren.
Ich glaube, wie gesagt, es braucht Räume, um miteinander auch zu auszuloten, ne? Wie weit kann man gehen, vielleicht will man auch gehen, was ist vielleicht auch für das eigene politische Anliegen schädlich, was tut gut, aber diese Räume müssen auf jeden Fall geschützt sein, ne? Die können nicht in der Öffentlichkeit stattfinden und ich glaube, es muss auch ein Signal so in der zivilgesellschaftlichere, nicht Szene-Öffentlichkeit gesendet werden, dass Protest gegen höhere Mietungen und die Aufwertung der Stadt weiter wichtig und richtig ist und man sich da auch erwehren sollte gegen so Zuschreibungen und repressive Maßnahmen.
Die aufgeheizte Stimmung in Leipzig macht es nötig, genau zu überlegen, wie im Kampf gegen Verdrängung agiert werden kann. Die Vorfälle der letzten Monate werden von einer bürgerlichen Stadtgesellschaft offenbar dankbar angenommen, um stärker werdenden linken Protest zu stigmatisieren.
Um diesen Überlegungen noch ein paar Gedanken hinzuzufügen, es ist doch interessant, wie unterschiedlich auf verschiedene Arten von Gewalt reagiert wird. Was bedeutet es, von einer Zwangsräumung betroffen zu sein? Was bedeutet es, bei allen anderen Bedürfnissen sparen zu müssen, weil man machtlos gegenüber der Mieterhöhung ist? Was bedeutet es, den eigenen Alltag unfreiwillig erheblich umgestalten zu müssen, weil man gezwungen ist, das Stadtviertel zu wechseln? All das taucht in der öffentlichen Debatte als das, was es ist, überhaupt nicht auf. Als Gewalt. All das gilt als selbstverständlicher Vollzug, dem man höchstens mit Stellschrauben begegnen kann. Aber nicht als Gewalt, von der man sich bitte zu distanzieren habe. Diesen Unterschied festzustellen, ist andersherum noch kein Urteil darüber, ob es richtig ist, eine Angestellte für das Agieren einer Immobilienfirma persönlich haftbar zu machen. Das waren die Korax Antifa News für diese Woche, wie immer nachzuhören auf freie-radios.net.